Willkommen zum Kommunal-Kompass-Podcast, deinem Begleiter am Ohr für die innovative Gemeinde oder Stadt von morgen. Hier tauchen wir tief in Kommunalthemen ein, um dich als Gemeinderat, Stadtrat, Bürgermeister, Gemeindemitarbeiter und natürlich alle Interessenten zu stärken. Und so wollen wir das Zusammenleben vor Ort verbessern. Mein heutiger Gast ist Vizebürgermeister in Amstetten mit Gerhard Riegler, der für heute über das Thema nachhaltige Gemeindepolitik und der Mensch hinter der Opposition sprechen. Lieber Gerhard, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, Gerhard, bitte stell dir mal ganz kurz vor, dich als Person, was du für Funktion hast und vielleicht auch ganz kurz ein, zwei Sätze über deine Stadt, über deine Heimatstadt.
Okay. Ja, kurz ist gut, weil man kann endlos lange über meine Heimatstadt und wahrscheinlich auch über mich selber sprechen. Ich werde es versuchen in ein paar Sätzen. Ja, ich bin in Amstetten geboren, 1973, bin aufgewachsen, habe eigentlich immer in Amstetten auch meine berufliche Heimat gehabt, bis auf die letzten paar Jahre, wo ich in St. Pölten tätig bin. Und ja, war engagiert da lange Zeit im VCA, habe dort selber auch gespielt. Das heißt, mein größtes sportliches Erlebnis war 1992 Europacup gegen Moskau. Ich habe sogar einen Satz tatsächlich, war in der Mannschaft drin. Cool. Und ja, Amstetten war immer meine Heimat und Amstetten war auch immer, ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine wunderbare Stadt, um da zu leben. Und vielleicht nicht so sehr, um Urlaub zu machen bei uns, ja, auch, gibt es auch, im Umfeld gibt es ja wunderschöne Landschaft und so weiter. Also Amstetten ist sicher kein Saalbach-Hinterglemm oder jetzt, wir haben keinen Gardasee oder ähnliches und wir haben auch nicht die großen Sehenswürdigkeiten, wie es in Wien oder in Salzburg gibt, aber das, was ich sagen will, ist, Amstetten ist eine sehr lebenswerte Stadt, weil sie so viel unglaublich zu bieten hat, was wahrscheinlich in wenigen anderen Städten in Österreich der Fall ist und auch von der Größenordnung her, mit knapp 24.000 Einwohnern ist das natürlich, wir sind schon noch ein bisschen ländliche Gemeinde und wir sind aber schon auch ein bisschen urbaner Raum. Und was ich sowieso so fantastisch finde an Amstetten ist einfach die Anbindung an die Westbahn. Das heißt, man kann in einer halben Stunde ist man in Linz, man ist in knapp 50 Minuten in Wien. Bin gestern erst am Abend bei einem Termin in Wien gewesen, später abends zusammengefahren und hast das Gefühl, es ist eigentlich gar nicht lang die Heimreise. Mhm. Ja, und vielleicht zu mir selber auch noch. Ich war lange Zeit, also meine erste berufliche Station war im Ritz-Gründer-Zentrum. Ich habe damals das Zentrum betreut und auch Jungunternehmer beraten. Und wir haben Businessplan-Seminare gemacht, wir haben Businesspläne gemeinsam entwickelt und wir haben auch geschaut, dass es Förderungen gibt. Und da habe ich sehr viel gelernt auch über, wie geht es jungen Unternehmern, wie geht es KMUs, also solchen, die mehr oder weniger alleine unternehmerisch tätig sind. Und habe dann eigentlich 2008 gemerkt, irgendwo ist das nicht mehr ganz die Richtung, die ich gerne eingeschlagen hätte. Also wir haben im Ritz auch sehr viele Nachhaltigkeitsprojekte betreut, da werden wir vielleicht auch ein bisschen später noch drauf zu sprechen kommen. Und bei den Stadtwerken, wo ich dann quasi die zweite berufliche Station aufgeschlagen habe, habe ich mich mehrheitlich um das Thema Marketing und Controlling gekümmert. Und wir haben damals auch, mein Chef war sehr erpicht darauf, dass die Stadtwerke sich auch im Bereich der Nachhaltigkeit engagieren, einige Nachhaltigkeitsprojekte betreut, unter anderem zum Beispiel die Sanierung der Wehranlage in Grenzfurt. Oder wir haben ein Wärmepumpenprojekt gestartet, wo wir sogar eine internationale Auszeichnung bekommen haben. Und es war eine gute Zeit, weil mir bewusst worden ist immer mehr, dass mein Engagement sehr stark auch in Umweltfragen liegt und dass mir wichtig ist, dass wir einen Beitrag leisten, um die Umwelt und vor allem auch die natürlichen Ressourcen zu erhalten. Und das ist bis heute so und das habe ich auch in meiner politischen Arbeit immer so gesehen. Mhm. Ja, und die letzten 5 Jahre bin ich jetzt bei der SPD Österreich. Das hat mich auch sehr gejuckt, noch einmal was Neues zu starten und bin dort zuständig für die politische Aus- und Weiterbildung unserer Funktionärinnen. Mhm. Und da schließt sich ein bisschen der Kreis, weil alles das, was ich die ersten 18 Jahre gelernt habe und erfahren habe, kann ich jetzt dort da gut weitervermitteln und ist eine sehr schöne, spannende Aufgabe, neben meiner nebenberuflichen Tätigkeit als Vizebürgermeister von Amstetten.
Ja, super spannend, dich und deine Stadt da kurz kennenzulernen. Und du hast ja schon einige Punkte zu dem Thema Nachhaltigkeit angesprochen, dass das dir sozusagen fast in die Wiege gelegt worden ist. Du hast mir im Vorgespräch schon dein Lieblingsthema für die Stadt am Stetten, aber es wird natürlich für viele Gemeinden gelten, erzählt. Was würdest du als Thema momentan von der Priorität her sehr nach oben richten?
Naja, man kann jetzt kein singuläres Thema finden, aber ich glaube, dass das Wichtigste, was wir als KommunalpolitikerInnen machen müssen, ist einfach für soziale Nachhaltigkeit auch zu sorgen. Das heißt, einerseits gut auf die Umwelt, auf die Fragen, wie kann man dem Klimawandel oder eigentlich der Klimakatastrophe gut begegnen, in Bezug setzt zu den großen sozialen Fragen unserer Zeit. Wir haben gestern erst eben im Renninstitut in Wien eine tolle Veranstaltung gehabt, wo auch klargemacht wurde, dass die Transformation zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem ganz stark damit sozialen Fragen beschäftigt sein muss, weil, ich sage ein einfaches Beispiel, wenn man jetzt jemanden verbietet, mit dem Auto zu fahren, ja, dann hat der sofort ein Problem, wenn er in die Arbeit kommen muss, ja, und das wirft natürlich ganz viele soziale Verwerfungen auf. Und mit dem muss man sich mindestens genauso intensiv beschäftigen wie mit den Klimafragen per se. Das ging vielleicht jetzt ein bisschen theoretisch, wenn du sagst, wo liegt der Schwerpunkt, aber aus meiner Sicht ist, ich war immer Verfechter von Smart City Ansatz, das muss man vielleicht erklären. Smart gibt es keine wirkliche Übersetzung ins Deutsche, aber Smart heißt so ähnlich wie schlau oder gewitzt. Ja? Und uns muss es gelingen, alle Möglichkeiten, die wir haben, die technologischen Möglichkeiten, das, was die digitale Transformation hergibt, aber auch das, was gesellschaftliche Wandlungen sind. Ja? Menschen wollen sich auch immer wieder weiterentwickeln und so weiter. Muss man so einsetzen, ja? Technologie gehört so eingesetzt, dass sie den Menschen dient und nicht umgekehrt. Ja? Also alles, was technisch machbar ist, ist nur lange nicht gut und richtig, sondern es muss auch gelebt sein, es muss praktikabel sein. Nur dann kommt es auch tatsächlich zu einer Umsetzung. Und wenn man mich fragt, wo wäre mein Schwerpunkt für die kommenden Jahre oder sogar Jahrzehnte, dann wäre es sicher in die Richtung, dass wir viel stärker noch die Köpfe zusammenstecken müssen und sagen, welche smarten, also welche schlaue Lösungen gibt es, um die Stadt gut weiterzuentwickeln.
Ja. Welche gibt es dafür am Städten?
Naja, wir haben ja zweimal sogar ein Smart Cities Projekt beantragt und wir haben viele, viele Expertinnen hergeholt, die auch uns vorgestellt haben, was gibt es eben für neue technologische Entwicklungen, was gibt es für Möglichkeiten in der Zusammenarbeit, in der Bürgerbeteiligung zum Beispiel. Mhm. Ganz wichtig ist, dass die Stadt immer von den Bürgerinnen und Bürgern selber weiterentwickelt werden muss. Veränderung wird nur dann angenommen, wenn man das Gefühl hat, man ist dabei und man kann da mitreden und mitgestalten. Und auf diesen Aspekt wäre noch viel, viel stärker zu achten. Es hat jetzt da im Rahmen der Stadterneuerung ja Bürgerbeteiligung gegeben. Nur ist die halt auch, ja, wie soll man sagen, eher aus der Entfernung passiert, also zum Beispiel über digitale Kanäle sind auch gut und wichtig, aber Weiterentwicklung geht nur im Miteinander, im unmittelbaren Austausch, wenn man sich gegenüber sitzt, wenn man miteinander redet, so wie wir zwar jetzt, dann kommen wirklich Sachen zustande, die mehr sind als die Summe ihrer Teile und wo man sagt, 2 und 2 ist nicht 4, sondern 2 und 2 kann mitunter sogar 5 oder 7 sein. Ja. Also das wäre eigentlich der Ansatz, den ich immer wieder verfolgt habe in unterschiedlichen Zusammenhängen.
Kann man das also zusammenfassen? Auf der einen Seite ist natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz wichtig. Gleichzeitig muss das aber natürlich in unser gesellschaftliches Leben passen. Und drittens muss das Zusammenspiel zwischen Gemeinde und Bürger zusammenpassen. Und dieses Dreieck so in die Richtung ist auch diese Smart City, wie du es jetzt genau. Schon gesagt hast. Ja?
Das gefällt mir deswegen ganz gut, weil der Begriff der Nachhaltigkeit wird ja sehr oft verwendet, aber er wird oft falsch verstanden. Ja? Mhm. Nachhaltigkeit wird oft verstanden als zukunftsfähig oder langfristig. Ja. Nachhaltig bedeutet aber, es gibt drei Dimensionen, die man sich immer anschauen muss, wenn man ein Projekt umsetzt. Das ist einerseits die ökologische Relevanz, das heißt, was für ökologische Auswirkungen hat das. Das ist die ökonomische Relevanz, welche wirtschaftlichen Auswirkungen gibt es. Und das ist die soziale Relevanz, welche Auswirkungen hat dieses Projekt auf die Gesellschaft. Mhm. Und Nachhaltigkeit bedeutet immer, alle drei Dimensionen in Einklang zu bringen und zu schauen, dass, also es gibt ein Beispiel, es hat früher sehr viele Projekte gegeben, die ökologisch sehr sinnvoll waren, ja, also zu Beginn zum Beispiel auch die Photovoltaik, heute ist es ja auch State of the Art, das heißt, das ist ja Standard, Technologie, die millionenfach eingesetzt wird. Aber am Anfang war es sozusagen ökologisch total sinnvoll, aber ökonomisch gar nicht. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn eine Kilowattstunde von einer Photovoltaik das Zehnfache kostet, so wie es damals eben war, wie eine Wasserkraft-Kilowattstunde, dann muss man sich überlegen, ob das eben nachhaltig ist. Ja? Und ich weiß nicht, ob das, ob du auch noch erinnern kannst, weil du bist vielleicht ein bisschen zu jung, aber der Josef Riegler, ein Namensvetter von mir, aber parteipolitisch bei der Volkspartei, hat, ich glaube, es war in den späten 80er Jahren, den Begriff der ökosozialen Marktwirtschaft geprägt.
Kommt da jetzt wieder ein bisschen mehr
ins Kommt wieder ins Gespräch, ja. Und das ist im Prinzip nichts anderes, weil da stecken alle drei Begriffe drinnen: Öko, Sozial und Marktwirtschaft. Also ökologisch, sozial und ökonomisch in Einklang zu bringen. Und das kann man eins zu eins verwenden, diesen Begriff, um zu sagen, wie kann es mit unserer Wirtschaft, mit unserem Sozialsystem und mit unserer ökologischen Herangehensweise weitergehen in der Zukunft.
Letzte Frage zu diesem Thema. Wir haben ja sehr viele Zuhörerinnen, was Bürgermeister sind, was Amtsleiter oder irgendwas rund um die Gemeinde sind. Ökosoziale Marktwirtschaft. Wie betrifft dieses Thema die Gemeinde?
Ja, wir haben ja in dem Zusammenhang immer wieder Anschaffungen. Ja? Also beispielsweise, wir haben vor 3 Jahren ja gemeinschaftlich mit anderen Gemeinden das Quartier A erworben. Ja? Und wenn man so ein Projekt angeht, Millionenhöhe, dann muss man sich immer wieder überlegen, was kann ich ökologisch, ökonomisch, sozial dort am besten herausholen. Beispiel Wohnbau, wie kann der so gestaltet werden, dass er leistbar ist, ja? Dass es dort eine gute soziale Durchmischung gibt und dass der auch den ökologischen Herausforderungen oder Ansprüchen des Klimaschutzes genügt. Ja? Also welche Baustoffe verwende ich, wie ist die gemeinschaftliche Nutzung zum Beispiel von Ressourcen. Ich bin seit Jahren ein extremer Verfechter von Carsharing. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum das nicht stärker in die Gänge kommt, weil aus meiner Sicht ist das der Klassiker von geteilten Ressourcen. Ja?
Da ist oft das Ego wahrscheinlich zu groß für den
großen Wagen. Ich bin ja heute selber mit einem geliehenen Auto daherkommen zu dir, weil wir ja, meine Lebensgefährtin und ich, wir haben nur ein Auto gemeinsam. 95% fahrt sie damit und ich versuche wirklich auch das zu leben, dass ich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin oder wenn ich irgendeine öffentliche Anbindung habe, die nicht wesentlich schlechter ist, aber es gibt natürlich auch Anbindungen, wo man sagt, okay, das lohnt sich heute wirklich nicht, ja, weil ich einfach nicht rechtzeitig hinkomme. Ich hätte heute auch, glaube ich, mit dem Zug herfahren können, aber ich wäre nicht rechtzeitig wieder heimgekommen. Aber dann borge ich mir halt ein Auto von jemandem aus, der heute nicht das Auto braucht. Ja. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, was sind smarte Lösungen? Smarte Lösungen sind genau solche Lösungen, wo man sagt, jeder Mensch braucht nicht sein eigenes Auto, sondern ist ja eine super Zukunft, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich gehe bei der Haustür raus, ja. Ich lebe mitten in einem Städten, gleich neben einem CCA, und da ist in 50, 100 Meter Entfernung ein frisch geputztes, vollgetanktes Auto, das ist versichert, und ich fahre dann nach Burgstall, kann das da abstellen und fahre mit dem Zug zum Beispiel daheim. Ja. Und der nächste parkt es dann von da aus und fährt auch. Und das ist das, was ich gemeint habe, unter smarte Lösungen. So muss man denken, auch, um in Zukunft auch den Klimawandel zu bewältigen.
Also du denkst, auch fürs Land gibt es da coole Lösungen?
Es gibt für alle, auf alle Ebenen coole Lösungen. Und uns wird halt immer wieder gesagt, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind dafür nicht da. Also gerade im Genossenschaftswohnbau verstehe ich auch, dass die Genossenschaftsträger sagen, sie können das gar nicht machen, weil sie es nicht dürfen. Das ist nicht ihr Geschäftszweck. Ja. Aber warum nicht zum Beispiel bei einem neuen Wohnhaus, wo man 24 Wohneinheiten hat, unten zur Wohnung dazu zwei gemeinschaftlich genutzte Autos ins Eigentum zu übergeben? Das wäre doch ein Gedanke für die Zukunft, wie man das gut machen könnte.
Sehr spannend. Wir kommen zum nächsten Thema. Drei haben wir sich heute vorgenommen. Das nächste Thema geht über das Thema Opposition. Und da war meine erste Frage. Jetzt bist du in dieser Rolle der Opposition in der Gemeinde Amstetten. Wie geht es dir als Mensch dabei?
Ja, das ist eine gute, spannende Frage. Da muss man ein bisschen ausholen vielleicht sogar. Also grundsätzlich der Anspruch auch der Sozialdemokratie ist immer zu gestalten und nach vorne zu schauen. Und wir haben uns auch immer als progressive Kraft verstanden und vor allem auch als Kraft, die in der Lage ist, die großen Fragen der Zukunft zu beantworten. Ja. Wenn ich mir anschaue, was in den letzten Monaten, ja, also in einem unglaublichen Tempo im Bereich der künstlichen Intelligenz passiert ist, wo es 1000 verschiedene Apps mittlerweile gibt, ja, wo man alles Mögliche wo wir jahrelang dafür gelernt haben, innerhalb von Sekunden oder Minuten aus einem Computer rausbekommen kann, ja, dann denke ich, das ist schon eine Zeit, wo wir gefordert sind, einfach auch diesen digitalen Wandel entsprechend zu organisieren, damit er nicht zulasten von sozialer Gerechtigkeit geht. Ja? Weil die Frage ist immer, wer profitiert eben von diesen Dingen und wer ist vorn? Und als Sozialdemokratie haben wir eben immer wieder den Anspruch gestellt, mitzugestalten, mit dabei zu sein. Und das ist natürlich in der Oppositionsrolle nicht so einfach, ja, wenn man halt hin und wieder das Gefühl hat, man wird nicht eingebunden, man ist nicht dabei oder es wird auch über den eigenen Kopf hinweg was entschieden, wo wir gänzlich anderer Meinung sind. Und wir haben auch im Gemeinderat sehr viele Themen, wo wir uns halt auch entsprechend nicht einig werden. Ja. Mhm. Umgekehrt muss man auch dazu sagen, wir stimmen bei sehr vielen Vorhaben, die wir auch ad hoc erfahren, also am selben Tag in der Gemeinderatssitzung als Dringlichkeitsantrag, dann mit, wenn wir das Gefühl haben, das ist eine gute Sache. Ja. Also wir haben, und das ist auch in meiner Fraktion die ausgegebene Devise, wir stimmen nirgends dagegen, nur weil wir dagegen sein wollen. Ja, also es gibt keine Gegenstimmen für Projekte, wo wir das auch für eine gute Sache finden. Hin und wieder ist es halt dann so, dass man sich vielleicht ja vor Ort ein bisschen genaueres Bild von dieser Geschichte machen muss und dann muss man halt eine Sitzungsunterbrechung machen und sich kurz beraten, aber in sehr vielen Fällen sind wir da dabei. Und natürlich ist jetzt da der Anspruch, wieder mehrheitsfähig zu werden. Das heißt, wir haben auch sehr viele eigene Themen vorgeschlagen. Und da geht es mir halt dann schon manchmal auch schwer damit, wenn auch von den Regierungsparteien oder eigentlich muss man sagen von der Rathausmehrheit, weil wir sind ja selber Teil der Regierung durch drei Stadträtinnen, die wir haben insgesamt, wenn dann solche Vorhaben einfach weggewischt werden. Aber ich sage, in der Demokratie ist es trotzdem wichtig, auch diese Funktion einzunehmen und zu verstehen, weil sonst darf ich nicht mitspielen. Ja. Die Demokratie hat klare Spielregeln, ja, und wenn ich nicht damit einverstanden bin, dann darf ich mich nicht auf dieses Spielfeld begeben. Ja. Und insofern muss man auch sagen, die Oppositionsrolle ist für uns schwierig, aber sie kann auch sehr viel Sinn machen, auch sehr viel Freude machen und sie zielt darauf ab, wieder mal auf der anderen Seite nach oben zu kommen, weil das ist auch das Wesen einer Demokratie, dass sie halt irgendwo einen Interessensausgleich gibt über Jahre oder Jahrzehnte, wo einmal der vorne ist und dann wieder der andere. Mhm.
Du hast ja gesagt, bei vielen Punkten setzt es überein mit dem Vorschlag der anderen Parteien. Meistens sieht man dann nach außen nur die, wo es richtig hitzig zugeht. Ist das eine Politik, die du dir wünschst?
Naja, ein bisschen eine Rolle spielen auch die Medien in dem Zusammenhang, weil ich verstehe natürlich auch, ich habe selber auch mal bei einer Zeitung längere Zeit lang geschrieben. Und natürlich ist man auf der Suche nach der Schlagzeile und natürlich möchte man gern die Themen beschreiben, die in irgendeiner Form Aufregung verursachen. Ja. Und das ist auch legitim und das muss man auch so zur Kenntnis nehmen. Ja. Wir würden uns halt manchmal wünschen, dass man unsere Punkte, die vielleicht nicht ganz so spannend oder emotional erregen, auch entsprechend unterbringen könnten.
Aber oft eine große Auswirkung haben, ja.
Natürlich, genau. Ja. Und wo wir sagen, schau ja, eine Volksschule neu zu bauen, das betrifft vielleicht gar nicht diejenigen, wo die Kinder schon erwachsen sind, ja. Vielleicht bei den Enkelkindern, aber es gibt immer ja so viele unterschiedliche Interessenslagen, die man ja aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen auch heraus bewerten muss. Ja. Also Kinderbetreuung, Kleinstkinderbetreuung, für mich ist das derzeit kein Thema. Ja. Mein Sohn ist erwachsen, er selber hat noch keine Kinder. Ja. Ich rechne damit, dass das die nächsten 10, vielleicht bis 15 Jahre für mich überhaupt kein politisches, relevantes Feld ist. Ja. Trotzdem muss man es auch besprechen und trotzdem muss man auch im Sinne einer Breite der Gesellschaft ja, sehen, wo sind unsere Herausforderungen, wo sind Entwicklungsbedürfnisse und entsprechend sich da damit beschäftigen und darauf eingehen. Ja.
Und bei der Oppositionsrolle nehme ich an, dass wir da gleicher Meinung sind, ist halt oft dieses Thema Kommunikation ganz wichtig und der gegenseitige Kommunikation. Dann seit dass man informiert wird, auf der anderen Seite, dass man wieder zurückinformiert und kommuniziert. Ja. Ja.
Und vielleicht auch bei der Gelegenheit noch, es ist natürlich dann schon so, dass wir auch hin und wieder versuchen zugespitzte Formulierungen zu finden, ja, zu sagen, okay, um uns selber auch mit unseren Anliegen Gehör zu verschaffen, muss man halt dann hin und wieder einmal eine flapsige Schlagzeile produzieren, die halt dann auch gehört wird, ja, damit man die Leute so weit bringt, dass sie dann auch den Text lesen und nicht nur die Überschrift oder das Foto anschauen. Ja.
Weil man sonst halt oft auch nicht durchdringt.
Genau. Und das ist halt auch ein Phänomen in der heutigen Gesellschaft, eben durch die Überflutung von Informationen und von Inhalten, schaut man nicht gern dorthin, wo es irgendwie langweilig wird oder wo man sagt, naja, das interessiert mich jetzt auf den ersten Blick gar nicht. Ja.
Wie geht es an Gerhard Riegler, wenn er auf die Nacht schlafen geht, nach einer Gemeinderatssitzung, wo es vielleicht hitzig zugegangen ist?
Okay. Ja, eigentlich muss ich sagen, ich habe mir vor Jahren angewöhnt, also früher habe ich das schon gemacht, aber das tue ich jetzt seit Jahren wirklich nicht mehr. Das Handy bleibt einmal aus dem Schlafzimmer draußen. Ja. Und ich habe das wirklich, schaffe das wirklich gut, auch abzuschalten, die politische Arbeit gesondert von meiner privaten, von meinem Privatleben zu sehen. Und ich habe einen unglaublich guten Schlaf. Ja. Es war in der Vergangenheit schon ein paar Situationen, wo ich schon auch nachgedacht habe. Aber es hat mich nie so begleitet, so lange, dass ich gesagt habe, ich kann nicht einschlafen oder ich nehme das jetzt mit ins Privatleben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig auch für jeden Politiker, für jede Politikerin, dass man ganz klare Trennung schafft zwischen dem, was die politische Arbeit ist und dem, was man persönlich und privat auch miteinander bespricht. Und ich habe ja auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat ein sehr amikales Verhältnis, ja, wenn es darum geht, dass wir nach der Gemeinderatssitzung mal beisammenstehen. Das ist überhaupt kein Thema, dass wir auch miteinander reden und ja, auch zum Geburtstag gratulieren oder solche Dinge. Ja. Und
aber dieses Abschalten geht dann auf
das Schnips? Es geht nicht immer auf Schnips, ja. Aber ich habe mir es vorgenommen. Dass
oder gibt es einen Trick dazu, dass das einfacher geht? Weil es dann ist ja, dann, es ist ja egal, wer da jetzt zuhört. Ja. Ob man Bürgermeister ist oder ob man sonst irgendwo im Job ist, es ist immer diese Challenge, Privates mit Beruflichem
zu mischen. Schau, es gibt ein paar so Sprüche, zum Beispiel eine Kunst, die niemand kann, ist das jedem recht getan. Und jeder weiß das und jeder sagt das. Aber man kann das auch verinnerlichen. Ja? Man kann sich fragen, was bedeutet das jetzt wirklich für mich konkret? Und dann gelingt es eigentlich auch. Ja? Eins ist auch klar, in der Stadt selber bist du keine wirkliche Privatperson. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal ein paar Tage Auszeit und so, dann ist es schon so, dass man eigentlich immer irgendwo wegfahren, damit man nicht. Ja, es ist, ob es wurscht ist, ob beim Einkaufen, ja, das letzte Mal wollte meine Lebensgefährte mit mir in die Sauna gehen. Ich habe gesagt, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, aber es ist für mich kein Freizeittermin, sondern es ist eigentlich ein Arbeitstermin, wo man auch dann wieder mit Leuten ins Gespräch kommt. Und es ist ja auch schön so, ja. Also es gibt ja voll viele Gelegenheiten, wo du sagst, das kann man jetzt als Arbeitstermin sehen oder man sieht es wirklich auch als Freizeitgestaltung. Ja. Ich sage mal, unser Symphonieorchester, ja, das hätte mich vielleicht früher privat nicht so gereizt, ja, aber jetzt haben wir es schon ein paar Mal gesehen und ich muss sagen, das ist immer ein unglaublich schöner Abend, der nicht als Arbeit zu werten ist, sondern als private Freizeit. Ja. Und umso schöner ist natürlich, wenn meine Lebensgefährtin mit mir auch mitgeht zu solchen Ereignissen.
Also ich hätte jetzt gerade gefragt, ob das große Manko ist an dem Job, wenn man Funktionär ist auf der Gemeinde. Aber ich spüre schon, das gleicht sich dann wieder aus mit einfach Abende, wo man den Vorteil nutzen kann.
Ja, und es ist wie in jeder Herausforderung, ob das jetzt beruflich oder sportlich oder wie auch immer ist, man wächst an den Aufgaben und vor allem, ich bin ja wirklich immer schon gewesen ein hochpolitischer Mensch. Also ich kann mich erinnern, mit 10 Jahren habe ich schon Zeitung gelesen und Zeitungsbilder angeschaut und so. Und insofern muss ich sagen, es ist schon auch so, dass man das persönliche Interesse einfach zum Beruf gemacht hat. Ja. Und das ist schon dann wunderschön. Und dass es in jedem Beruf, wie gesagt, hin und wieder Rückschläge gibt und Dinge, die nicht so besonders gut sind, das ist irgendwo auch klar und liegt auf der Hand.
Abschließend kommen wir jetzt zu einer gewissen Utopie, ja, oder Vision oder wie man es auch immer nennen soll. Wir haben schon viel über das Thema Partei geredet, ja, dieses Rollenspiel, was man in der Politik immer sieht, Opposition und Regierung oder wie man es auch immer nennt, ganz unüberlegt. Ja. Ist sinnvoll auf einer Gemeindeebene, dass man Parteien hat?
Also unüberlegt sollte man nichts machen im Leben, aber ich weiß, auf was die Frage hinaus zielt. Ja. Eine spontane Antwort und ad hoc. Ich glaube das nicht, weil ich glaube, dass gerade die Parteien auch auf der kommunalen Ebene sehr viel den unterschiedlichen Interessensausgleich suchen sollten. Und es ist halt einmal so, dass man ja, zwischen den großen Blöcken in der Politik, also wenn man jetzt sagt, okay, es gibt konservative Parteien, es gibt sozialdemokratische, eher progressive Parteien, es gibt liberale Parteien, die eher sagen, okay, man soll die Menschen mehr Freiheit geben und so weiter, ja, wobei die FPÖ jetzt noch nicht ganz so in liberalen, als liberale Partei sieht, aber grundsätzlich ist es halt so einfach, dass Menschen unterschiedliche Lebensentwürfe haben und unterschiedliche politische Interessen haben und alle sind legitim, also es gibt keine illegitimen politischen Wertvorstellungen, aber und das ist eben die große Kunst und Schwierigkeit. Gibt es ein gutes Buch im Übrigen, das heißt das Gleichgewicht der Macht. Ja. Ist ein ziemlich dicker Schmöcker, aber der leitet auch historisch her, wie sie auch immer wieder Gesellschaften sozusagen die Macht so zugeteilt haben, dass sie letztendlich zu einem Interessensausgleich der Wertvorstellungen führt. Und das hat mir sehr viel bewusst gemacht, dass es auch auf Gemeindeebene wichtig ist, dass man genau diesen Ausgleich und diesen politischen Diskurs immer wieder sucht. Mit einer Einschränkung ist sich momentan schon die Gefahr, dass die Demokratie, auch wenn sie am Papier weiter besteht, nicht nur quantitativ, also in Zahlen bestehen muss, dass jede Stimme gleich wert ist und dass jeder wählen gehen darf und jede wählen gehen darf, sondern dass wir auch Demokratie hygienisch sehr viel tun müssen. Ja? Dass man Demokratiebewusstsein entwickeln müssen wieder, ja? Dass man in der Schule auch entsprechend politische Bildung brauchen, damit Kinder verstehen, warum ist es wichtig, wählen zu gehen, warum ist es wichtig, seine politischen Interessen zu vertreten. Und da sehe ich ja auch große Gefahr, wie kann ich auch entlarven, wenn jemand mir zwar in schönen Worten was vorsagt, ja, wenn er aber in Wahrheit eigentlich eine andere Absicht im Hintergrund verfolgt. Ja. Und ich sehe halt schon einzelne Parteien, ich glaube, ich weiß eh sofort, wenn ich meine, ja, wo ich das Gefühl habe, sie versprechen die Lösung von Problemen, die sie in Wahrheit ja gar nicht lösen können und auch gar nicht lösen wollen, weil dann würden sie sie ja selbst sozusagen eliminieren. Und das halte ich für eine sehr große politische Gefahr. Und das, glaube ich, muss man auf allen Ebenen, ob das im Bund, im Land, auf der Gemeinde und jetzt da insbesondere auf der Ebene der Europäischen Union lösen muss. Ja, weil, so wie es ich verstanden habe, es gibt ja dieses sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Ja, also die Probleme sind auf der Ebene zu regeln, wo sie zu regeln, die geeignet ist, um sie zu regeln. Ja. Und wenn ich sage Klimawandel oder Klimaschutz, ja, die Luft macht an Staatsgrenzen keinen Halt. Ja. Und Luftverschmutzung oder das kann man nur auf europäischer Ebene erledigen und gestalten. Und wenn es dann Parteien gibt, die sagen, wir müssen uns das wieder in nationale Entscheidungen zurückholen, dann muss ich ganz klar sagen, das ist definitiv falsch, weil es nicht funktionieren wird. Ja. Und das muss man auch so sehen. Und es gibt viele Dinge, die kann man auf der Gemeindeebene regeln, aber die auch sozusagen einen Ausgleich der politischen Interessen brauchen. Und deswegen bin ich fest überzeugt, dass es auch in Zukunft auf Gemeindeebene politische Parteien braucht, die genau das machen.
Die Frage ist auch ein bisschen in die Richtung hin. Es kommen jetzt bald wieder Gemeinderatswahlen in Niederösterreich. Und jetzt ist es in der Stadt vielleicht ein bisschen leichter und anders, aber in kleinen Gemeinden ist es ja oft so, dass da die Partei wirklich im Hintergrund ruckt und es werden ja eh keine Funktionäre mehr gefunden für diese Tätigkeit. Und da stelle ich mir oft die Überlegung an, nein, vielleicht ist gerade dieses Parteien-Hickhack, was eigentlich niemand mehr interessiert, zumindest sagt es ja jeder. In der Zeitung liest es ja jeder gern, aber will man nicht mehr sehen, ja, so sagt man es. Und da ist die Überlegung, ob man es nicht in kleinen Gemeinden sagt, da ist einfach die besten Leute für den eigenen Ort.
Ja, naja, okay, ich verstehe den Zugang. Es ist jetzt so, wenn du alleine eine bestimmte politische Meinung vertrittst, ja, dann wirst du halt wenig Gehör verschaffen, wenn du damit alleine bist. Ja. Und darum ist es immer so, politische Parteien organisieren halt den größten gemeinsamen Nenner, ja. Aber es ist immer wieder so, und das ist in meiner eigenen Partei auch so, dass ich mit meiner persönlichen Meinung nicht gut durchkomme. Aber es ist auch gut und richtig so. Manche sagen, das ist Fraktionszwang, aber in Wahrheit ist es eigentlich Fraktionsloyalität. Ich werde nicht gewählt für meine persönliche Meinung, sondern ich werde für das gewählt, was meine politische Bewegung, ist auch nicht immer ganz eindeutig zuordnenbar, aber im Großen und Ganzen an Werthaltung vertritt. Ja. Und da auch noch ein Punkt dazu, gerade was diese Entpolitisierung, sagt man oft dazu, betrifft. Ich glaube, dass es eine unserer wichtigsten Aufgaben sein wird, auch junge Menschen wieder für politische Möglichkeiten zu gewinnen. weil in Wahrheit ist alles, unser gesamtes Leben ist Politik. Ja? Und es gibt keine Politikverdrossenheit, sondern es gibt eine Politikerverdrossenheit, im wahrsten Sinne des Wortes. Früher war ja die Wertschätzung gegenüber Politikern auf einem sehr hohen Level. Ja? Ich kann mich erinnern, wie damals der Kirchschläger, Bundespräsident in den 70er Jahren noch am Städten gekommen ist, und wir waren total fasziniert von dieser Persönlichkeit, die da aus dem Auto ausgestiegen ist und durch die Menge gegangen ist. Und das hat mich immer eigentlich auch so ein bisschen motiviert, auch politische Funktionen einzunehmen, weil ich ja diese Wertschätzung und diesen Respekt vor den Politikern damals sehr geschätzt habe. Ja. Und ich glaube, unsere Aufgabe in der heutigen Zeit ist es, das auch wieder zurückzugewinnen, zu sagen, okay, wenn wer Politiker ist, ist er nicht von Haus aus korrupt oder sonst irgendwie daneben, sondern alle, und das gilt im Übrigen auch für unsere politischen Mitbewerber, denen ist die Gemeinde wichtig, ja, halt aus deren Perspektive. Aber es ist so ähnlich, ich habe das einmal verglichen mit einem Tennismatch. Ja. Wenn ich mein Gegenüber möchte, ja unbedingt niederringen. Ja. Und das ist mein Gegner in dem Moment. Ja. Aber wir sind beide Tennisspieler und wir lieben den Tennissport. Und beide wollen im Grunde das Gleiche, nämlich ein schönes Tennisspiel abliefern. Ja. Natürlich möchte ich die Nasen vorn haben und am Ende des Spiels gewinnen. Aber ich würde nicht gern gegen wesentlich schlechtere Gegner spielen, weil irgendwann einmal wird das langweiliger. Und genauso nicht gegen wesentlich bessere Gegner, weil dann wird es genauso langweiliger. Aber wenn man auf Augenhöhe einfach ein gutes sportliches Event, das gilt für alle anderen Mannschaftssportarten auch, wo es halt Gegner gibt, dann ist es immer so, dass man sagt, okay, mir ist es wichtig, ein gutes sportliches Ereignis abzuliefern und nicht so sehr, dass ich immer vorn bin, ja? Weil dann würde ich ja nur mehr gegen schlechtere Gegner spielen.
Das war jetzt ein richtig super Abschlusswort und ein Abschlussvergleich. Lieber Gerhard, herzlichen Dank. Wir haben immer eine letzte Frage. Und die letzte Frage ist, warum machst du das, also jetzt die Funktion in der Gemeinde, gern?
Boah, weil es einfach so viele unglaublich schöne Erlebnisse gibt. Ja. Und es ist ja auch so, dass meine Telefonnummer relativ leicht rauszufinden ist. Und natürlich gibt es auch viele Bürgerinnen und Bürger, die anrufen und sagen, ich habe ein persönliches Problem. Und zu den schönsten Gelegenheiten zählt es halt dann auch, wenn man den dann zurückruft und sagt, so her, ich habe dir da helfen können, es gibt eine Lösung. Und das dann aber auch in die politische Arbeit übersetzen kann, weil oft sind es die kleinen Anliegen, die uns auch die wahre Problematik im Hintergrund bewusst machen. Das heißt, wenn es einem schlecht geht, dann geht es in den meisten Fällen viele andere zu demselben Thema auch schlecht. Ja. Und die Aufgabe der Politik ist es, systematisch sozusagen zu helfen und nicht einzeln. Und das ist dann auch wiederum die Antriebskraft für unsere politische Arbeit im Gemeinderat. Und das ist einfach unglaublich schön. Und ja, ich mache das nach wie vor sehr gern und werde hoffentlich auch noch ein paar Jahre die Energie haben, in der Zukunft so energisch und leidenschaftlich weiterzuarbeiten.
Die Hilfe am Nächsten ist es, also was den Vizebürgermeister aus Amstetten motiviert.
Nicht nur, wie gesagt, und der Nächste andere. Auch, aber das größere Ganze über den Nächsten nie aus dem Auge zu verlieren.
Superschön. Herzlichen Dank für deinen Besuch und deine Worte, deine offenen Worte, und das Gespräch war sehr interessant und imposant für mich. Ja, und danke auch an unsere Zuhörer. Wir sind in den nächsten Wochen wieder online mit dem nächsten Podcast. Herzlichen Dank fürs Kommen und herzlichen Dank fürs
Zusehen. Danke nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut.
Wir hoffen, dass dir diese Folge des Kommunal Kompass Podcasts gefallen hat und dich inspiriert zurücklässt. Wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast oder unsere Unterstützung für deine Gemeinde wünschst, zögere nicht, uns zu kontaktieren. Besuche unsere Website unter www.gemeindetv.at/akademie oder schreibe uns direkt an medienberatung@gemeindetv.at oder per WhatsApp an 0680 22 55 067. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören und gemeinsam das Beste für deine Gemeinde zu erreichen. Tschüss!